wirst dich offenbaren. Du wirst dich zeigen. Du wirst wunderbar, du wirst groß. Du bist unser Versorger. Du bist unser Alles. Und wir danken dir und geben dir die Ehre. Amen. Amen. Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wir machen jetzt auch die Fenster auf. Aber wir müssen ein bisschen liebevoll mit unseren Nachbarn sein, um diese frohe Irrzeit am Sonntag. Schön, dass ihr da seid. Ich habe den Robin hier. Ich freue mich. Genau. Und der Robin wird mit mir heute zusammen die Predigt halten. Ich freue mich. Fängst du an? Yes.
Zu Beginn bräuchte ich erstmal zwei Freiwillige von euch. Ich muss einmal 10 Euro verteilen, zweimal 10 Euro. Also zwei Freiwillige am besten einmal hier nach vorne kommen. Wer zuerst kommt, so einmal und am besten noch einen hier aus der jungen Abteilung. Einmal nach vorne kommen, ich schaff das. Dankeschön. Wofür die 10 Euro sind, klären wir am Ende auf. Genau, aber jetzt starten wir erstmal rein. Wir sind ja jetzt am Ende unserer Predigtreihe Gott, die Welt und das liebe Geld. Es geht heute ein letztes Mal nochmal um den 10. Esther und ich haben das Privileg, dass Predigtthema heute abzuschließen und zu Beginn will ich noch einmal ins Alte Testament reinstarten, damit wir einfach sehen können, wo der Zehnte eigentlich herkommt, also kontextgemäß. Genau, und es ist wichtig deswegen zu wissen, dass der Zehnte im Alten Testament eine gesetzliche Form war, um Pflichtabgaben dazu bringen. Es ging dabei zum Beispiel einmal um den Festzehnten, den Speisezehnten, sowohl auch Sabbatjahrabgaben und das alles neben dem regulären Zehnten des Einkommens. Der Zehnte ist im Endeffekt 10% vom eigenen Einkommen oder vom eigenen Ertrag, wie halt zum Beispiel aus Wirtschaft. Und das wurde quasi damals abgegeben unter den, das waren quasi die Bedingungen und das alles belief sich sogar auf mindestens 25% des Einkommens, also im Vergleich zu heute wesentlich mehr als damals. Im Vergleich zu heute wesentlich weniger als damals. Aber das hatte alles im Endeffekt seinen Nutzen. Und zwar musste ja auch irgendwie das System damals instand gehalten werden, um zum Beispiel soziale Einrichtungen finanzieren zu können oder halt eben diejenigen, die unter dem Dienst der Kirche standen. Und diese 25% damals wurden quasi investiert, um dieses ganze System instand zu halten. Und in Mose 27, Vers 30 bis 34, in 3. Mose, lesen wir genau, wie das quasi zustande kam. Und ich lese es einmal von hier oben vor. Ein Zehntel jeder Ernte an Getreide und Früchten ist als heilige Abgabe für mich, den Herrn, bestimmt. Will jemand den zehnten Teil seines Ertrags jedoch zurückkaufen, muss er zum festgesetzten Preis noch ein Fünftel dazugeben. Auch von den Rindern, Schafen und Ziegen gehört mir jedes zehnte Tier und gilt somit als heilig. Und noch weiter. Moment. Er darf auch kein gesundes gegen ein krankes austauschen, sonst fallen beide Tiere unwiderruflich mir, dem Herrn, zu. Diese Gebote hat der Herr den Israeliten am Berg Sinai durch Mose gegeben. Und wir lesen hier ganz deutlich, dass im Endeffekt es darum geht, dass wenn diese Abgaben stattfinden, dass wir daraus keinen eigenen Vorteil daraus ziehen und dass es nicht darum geht, irgendwie selber einen Nutzen oder einen Sinn dahinter zu haben, sondern quasi bereitwillig zu geben. Aber im Alten Testament gab es halt eben den Kontext, dass man sich im Endeffekt diesen Abgaben zu verpflichtet hat, die wie gesagt auch ihren praktischen Nutzen hatten, um halt dieses theokratische Staatssystem instand halten zu können. Aber es geht halt eben darum, dass jetzt heute nach der Kreuzigung Jesu und der Ausgießung des Geistes diese ganze gesetzliche Bindung an Opfer- und Zehntengesetze entfällt und wir quasi davon befreit sind. Und deswegen halt eben nochmal dieser Kontext von damals zu heute. Und in Römer 7, Vers 4 bis 6 erfahren wir dann nochmal von dieser Befreiung von diesen zehnten Gesetzen, zumindest auf der Art und Weise, wie sie damals stattgefunden haben. Römer 7, Vers 4 bis 6. Genauso wart auch ihr gebunden, und zwar an das Gesetz. Aber ihr seid davon befreit worden, als Christus am Kreuz für euch starb. Und jetzt gehört ihr nur noch ihm, der von den Toten auferweckt wurde. Nur so werden wir für Gott Frucht bringen, das heißt leben, wie es ihm gefällt. Von Natur aus waren wir einst der Gewalt der Sünde ausgeliefert und wurden von unseren selbstsüchtigen Wünschen beherrscht. Durch das Gesetz wurde die Sünde in uns erst geweckt, sodass wir taten, was letztlich zum Tod führte. Und aber jetzt sind wir nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern von ihm befreit, denn für das Gesetz sind wir tot. Deswegen können wir Gott durch seinen Heiligen Geist in einer völlig neuen Weise dienen und müssen es nicht mehr wie früher durch die bloße Erfüllung toter Buchstaben tun. Und was wir hier lesen, ist diese völlig neue Weise. Sie schließt im Endeffekt aus, dass wir uns, wie gesagt, die Gnade und den Frieden und die Liebe Gottes irgendwie erarbeiten oder verdienen können, dadurch, dass wir in diesen zehnten Gesetzen und diesen Abgaben drinstecken, sondern durch Jesus Christus Tod und Auferstehung sind wir davon befreit und sind quasi in einem völlig neuen Bund beschaffen und können ganz anders vor Gott bestehen, beziehungsweise Gott schaut ganz anders auf uns als Menschen. Und im Endeffekt ist es so, dass dass diese Abgabe des Zehnten, die auch jetzt heute noch stattfindet, darin gegründet ist, dass Jesus auf das Herz und die Motivation der freiwilligen Gabe schaut und der fröhlichen Gabe vor allem. Und eben dieser Dienst, der auch dahinter steckt, hinter dieser freiwilligen und fröhlichen Gabe und eben nicht mehr auf diese Prozentschuld, die sich irgendwie an diesen Opfergaben berechnen lässt. Und das ist eben das Wertvolle im Vergleich von damals zu heute oder vom Alten Testament zu heute. Und das bedeutet nicht, dass die Abgabe des Zehnten irgendwie an Wert verloren hat. Ganz im Gegenteil, wir brauchen heute immer noch den Zehnten und es ist immer noch genauso wertvoll, damit das System Kirche und damit die Vorhaben und die Projekte, die hier in der Gemeinde auch stattfinden, unterstützt werden können. Und noch vieles mehr, damit eben das instand gehalten wird, ist bis heute genauso wichtig, eben seinen Zehnten zu geben, vor allem auch um Großzügigkeit zu trainieren und sich mit den Gaben, mit dem, womit Gott uns gesegnet hat, zur Verfügung zu stellen. Aber es ist halt eben nicht mehr so, dass wir, sag ich mal, gesetzlich darin gefangen sind.
Das, worum es Jesus geht, ist immer etwas Freiwilliges und etwas aus Liebe. Der Einzige, der dein Herz kennt, wirklich kennt und deine Einstellung dahinter, das ist Gott. Du kannst anderen ordentlich was erzählen und du kannst so viel spielen, aber Jesus sieht, wie wir geben. Er sieht, ob du das mit einem liebevollen Herzen machst oder weil jemand dir gesagt hat, dass man das tun muss und dass das gut ist und richtig und das alles ist. Es geht Jesus immer um etwas Freiwilliges. Und dabei geht es um viel, viel mehr als den Zehnten. Und deswegen haben wir heute das auch nicht genannt der Zehnte, sondern Jesus, der Zehnte und unsere Ressourcen. Weil wir viel mehr haben, weil du viel mehr hast und viel mehr geben kannst, als in Anführungsstrichen, bitte versteht das nicht falsch, nur den Zehnten. Du hast so viel mehr und Gott sieht so viel mehr in dir, was er dir geschenkt hat und was er gerne nutzen möchte. Eine Sache ist sehr wichtig. Gott braucht das nicht. Gott braucht deinen Zehnten nicht. Gott braucht unser aller Geld nicht. Er ist in der Lage, diese Welt zu regieren und alles zu tun, ohne dass wir einen Cent geben. Aber er möchte es nutzen. Er möchte ein Vielfaches machen aus dem, was wir geben. Und er möchte sich auch darin zeigen. Wenn ich gerade gesagt habe, es geht um unsere Einstellung, um unser Herz dahinter, dann geht es im Grunde um eine Liebesbeziehung. Gott möchte nicht, dass du gibst, weil du ihn irgendwie nett findest. Gott möchte, dass du gibst, weil du ihn liebst. Das ist dein größtes Anliegen, das ist das Allerwichtigste für ihn. Egal, wie viel Euro du gibst, wie viel Zeit, die Liebe, das ist das, was ihm wichtig ist. Robin hat gerade schon gesagt, dass wir von diesem Gesetz befreit sind. Wir unterliegen, wenn wir heute Gott zu Gott gehören wollen, nicht mehr dem Gesetz der Sünde und des Todes, sondern wir haben ein Gesetz, das Gott uns gegeben hat, das ist das Höchste und das ist, liebe Gott, dein Herrn und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot. Und in Römer 8 steht dazu, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, also aus Liebe und ihn liebt, wird von Gott nicht mehr verurteilt, denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Gott hat gesehen, dass die Israeliten sich jede Menge Mühe gemacht haben, alle Regeln und Gesetze einzuhalten. Und ich lade dich mal ein, 3. Mose komplett zu lesen. Da wird dir schwindelig. Es gibt Gesetze, da fällst du hinten über, da hast du keine Lust mehr weiterzuleben. Und Gott hat, weiterzulesen, Entschuldigung bitte. Und Gott hat diese ganzen Gesetze gegeben aus einem Grund, aber er hat auch gesehen, das führt nicht zu dem Ziel, was er hat. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie das Gesetz es schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Und wir richten uns nach seinem Willen freiwillig aus, weil wir immer wieder spüren, dass Gott es gut meint, dass das, was Gott sagt, macht das. Das hat irgendwie Sinn, das ist gut. Und Robin hat gerade kurz gesagt, der Zehnte ist eine gute Übung. Er ist eine gute Übung für mich und für dich, Großzügigkeit regelhaft zu üben. Alles, was wir nicht regelhaft tun, machen wir irgendwann nicht mehr. Wenn du nicht regelhaft deine Zähne putzt, sieht es irgendwann bräunlicher aus in deiner Kauleiste. Wenn du das einmal nicht tust, passiert nichts, aber es ist eine gute Übung. Gott wünscht sich, dass wir die Dinge tun aus Liebe und vor allen Dingen, weil wir immer mehr sind wie er. Und dann ist ja die Frage, wie ist denn Gott? In der Bibel gibt es eine sehr prägnante Aussage und da steht, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist nicht ein bisschen lieb. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Gott ist nicht ein bisschen lieb. Gott ist die personifizierte Liebe. Das ist ein großer Unterschied. Gott ist die Liebe. Du wirst es bei Gott immer nur mit seiner Liebe zu tun kriegen. Er tut die Dinge, selbst wenn wir manches nicht verstehen, immer nur aus Liebe. Und er liebt dich. Er kann nicht anders, als dich zu lieben. Und das, was er sich wünscht, ist, dass du ihn auch liebst. Und selbst dabei hilft er dir noch, weil er Liebe ist. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Und das ist die einzige Motivation, die er sich wünscht, wenn wir einen Zehnten geben, wenn wir irgendetwas anderes in unserem Leben geben, ist es immer aus der Liebesmotivation heraus. Das ist das, was Gott sich wünscht. In der Bibel steht, an der Liebe untereinander wird man euch erkennen. Also an der Liebe untereinander wird man erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Ja klar, weil Gott die Liebe ist. Und dann ist die Liebe in uns und dann kann man das durch uns sehen. Dann kann man durch die Liebe in uns Christus sehen. Und wenn man uns nicht an der Liebe erkennt, ist der Umkehrschluss, dass Christus nicht genug in uns ist. Die Liebe muss das sein, woran wir erkannt werden. Es muss unser Erkennungsmerkmal sein. Und ich habe das so genannt, Gott möchte in uns eine maximal liebevolle und großzügige Kultur des Gebens entwickeln, ebenso wie er gibt. Dass je länger du mit ihm zusammen bist, je mehr du ihn liebst, umso großzügiger und liebevoller wirst du in deinem Geben, weil du immer mehr liebst.
Und genau von dieser Art und Weise zu geben, können wir einfach erfahren, dass Gott, wie Esther auch schon gesagt hat, im Endeffekt eine kompromisslose und eine hingabevolle, vertrauensvolle Art und Weise von zur Verfügung stellen, er uns dazu ermutigt und eben darauf zu schauen, dass auf das, was sein Wille ist und was ihn sichtbar macht und nicht, was unser Wille ist und was uns sichtbar macht. Und wenn wir diese Art und Weise der Hingabe kennenlernen aus der Bibel und wenn wir erfahren, wie wir eben diese Art und Weise der vertrauensvollen Zurverfügungsstellung lernen, dann zeigt uns das einfach Möglichkeiten, wie Gott durch uns sichtbar wird und wie im Endeffekt nicht wir uns verherrlichen durch unseren Willen, durch unsere Taten, sondern wie Gott sich verherrlicht. Und in Apostelgeschichte 20, Vers 24 lesen wir da eine sehr, wie ich finde, besondere Stelle, eine besondere Einstellung vom Apostel Lukas. Und er sagt nämlich in Apostelgeschichte 20, Vers 24, doch es liegt mir nichts an meinem eigenen Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Und diese biblischen Maßstäbe vom Geben und Hingeben befreien uns halt eben voll und ganz von diesen weltlichen Bedingungen und von der weltlichen Einstellung zum Geben und zum Hingeben. Diese Habgier und dieses Festhalten an diesen irdischen Besitztümern, wovon wir so oft geprägt werden durch unser Umfeld und auch durch die wirtschaftliche Situation, unter der wir alle unterschiedlich leiden oder wo wir alle unterschiedlich an einer Situation oder an einer Position stehen, diese Art und Weise von Hingabe, dass es also nicht nur ums Geben in Papierform im Endeffekt geht, sondern auch ums Hingeben und sich zur Verfügung stellen, befreit uns von diesen weltlichen Maßstäben und das gibt uns einfach völlig neue Möglichkeiten. Und ich finde, dieser Bibelvers hat so eine Aussagekraft, weil es einfach zeigt, wie befreiend das auch ist, selbstlos zu sein und sich auf jemanden zu verlassen, auf jemanden zu vertrauen, der aus dem eigenen Leben und aus den eigenen Ressourcen, die man zur Verfügung hat, noch so viel mehr machen kann. Und darüber hinaus lernen wir auch noch, dass diese Nächstenliebe sich keinen eigenen Vorteil sucht und dass die Person, die von Herzen gibt oder etwas für Gottes Reich tut, das nicht in erster Linie tut, um einen eigenen Ertrag oder Gewinn daraus zu erwirtschaften, sondern es erstens aus Liebe zu Gott tut und darauf schaut, dass es Gott dient und dass es Gott verherrlicht und eben nicht, dass man selber dadurch sichtbar wird.
Genau. Und wie wichtig es ist, dass wir das, was wir bekommen, investieren, seht ihr auch an uns beiden. In uns beide wurde ganz viel investiert. Ganz viele Menschen haben in unser Leben investiert. Robin und ich wären heute nicht hier, wenn da nicht ganz viele Menschen gewesen wären, die ihre Zeit, ihr Geld, ihr Engagement und ihre Liebe in uns investiert hätten. Einfach auch ihr Dasein. Wir beide, wir sind zwei Generationen und wir wären beide nicht hier, wenn es da nicht Menschen gegeben hätte, die sich in uns investieren. Und dieses Investment ist so wichtig, weil das Prinzip Gottes immer Vermehrung ist. Gott wird nie etwas von dir entgegennehmen und dankbar sein, und es wird einfach nichts passieren. Niemals. Als der kleine Junge 5 Brote und 2 Fische gebracht hat, was hat Jesus gemacht? Er hat über 5000 Männer, und das sind nur die Männer, da waren noch Frauen dabei und eine Menge Kinder, hat er mit 5 Broten und 2 Fischen gespeist. Und vielleicht fühlst du dich, als hättest du nur 1 Brot und 1 Fisch. Und dann kann Gott immer noch das Gleiche machen. Was du geben kannst, ist vielleicht auch ganz individuell. Vielleicht gibt es nicht so viele Menschen, die auch dein Talent haben. Und du kannst vielleicht nicht an jeder Stelle investieren. Es macht keinen Sinn, dass in Robin 300 Menschen investieren gleichzeitig in dieser Gemeinde. Wir sind so viele. Aber vielleicht bist du bei jemandem, an der Seite von jemandem, und hast jemanden auf dem Herzen, in den du investieren kannst. In mein Leben hat Stefan Beger zum Beispiel ganz viel investiert. Viele Menschen übrigens aus dieser Gemeinde, die für mich viel gebetet haben, haben in mich investiert. Michael ist seit 15 Jahren mein Mentor. 15 Jahre, und da war nichts zu sehen von irgendwas. Diese Kirche hat in mich investiert in meiner Jugend. Ich habe das natürlich nicht mitgekriegt als Jugendlicher. Heute weiß ich das, dass sie viel Geld investiert hat, dass wir Freizeiten machen konnten, dass wir auf Camps fahren konnten, dass wir in jeder Jugendstunde zu essen und zu trinken hatten, dass es überhaupt Menschen gab, die das mit uns alles gemacht haben. Menschen, eine ganze Kirche, die sich investieren, eine ganze Menge, die in mein Leben investiert hat.
Und genauso gab es auch in meinem Leben hier in dieser Kirche viele Menschen, die von Anfang an hier investiert haben, in mich investiert haben. Und in erster Linie erinnere ich mich ziemlich gut daran, als ich mit meiner Familie in diese Kirche gekommen bin und in der Kinderstunde von Anfang an so dieser wertvolle Glaube, diese Liebe, diese Gnade Gottes in mein Herz gelegt wurde und ich einfach lernen durfte, wer Gott ist, wie er mich sieht und was für Gedanken er über mich hat. Und ich weiß nicht, ob damals schon irgendjemand, der damals die Kinderstunde gemacht hat, sich gedacht hat, dass ich hier groß werde und was alles noch passiert und was Gott so vorhat in meinem Leben, auch hier in dieser Kirche. Aber diese Menschen waren bereit, sich hinzugeben. Und da ging es gar nicht um Finanzen, da ging es um ganz viel Schweiß und Tränen, kann ich mir nur vorstellen, und Hingabe und Zeit. Und Menschen haben wirklich aus Liebe und aus Glauben gesät, im Vertrauen darauf, dass daraus etwas wird. Und das Besondere beim Säen ist ja eben nicht, dass man innerhalb von kürzester Zeit sieht, dass daraus etwas wächst, sondern manchmal dauert es eben 15 oder 20 Jahre, bis sich ein Ertrag daraus zeigt. Und vielleicht kennt ihr diese Bibelstelle, wir haben die jetzt nicht mit aufgeschrieben, aber wo es im Endeffekt darum geht, dass jemand, der die ganze Zeit auf das perfekte Wetter und auf die perfekten Bedingungen wartet, um etwas zu säen, im Endeffekt daraus nie eine Ernte, nie einen Ertrag erzielen wird. Aber die Person, die im Vertrauen und im Glauben rausgeht und bereit ist zu säen oder auch ihre Netze auszuwerfen und Fische zu fangen, diese Person wird im Endeffekt mehr wieder nach Hause bringen als die Person, die die ganze Zeit wartet. Und genauso ist es auch praktisch in unserem Leben, wenn wir jetzt abgesehen von zum Beispiel Aktien, wenn wir die ganze Zeit auf den Aktienindex schauen und jeden Tag abwarten, bis irgendwie der perfekte Punkt erreicht ist zum Investieren, dann warten wir wahrscheinlich wochenlang, bis wir, sag ich mal, einen guten Fang machen, ein gutes Investment treffen. Aber die Person, die vielleicht auch mal mutig ist, etwas zu riskieren, wird im Endeffekt vielleicht mehr Erfolg haben. Und wie gesagt, abgesehen davon geht es auch um das persönliche Investment, nicht immer darauf zu schauen, wann sehe ich den ersten Erfolg, sondern was nimmt die Person daraus mit und was hat es für die Person und für das Reich Gottes eben für einen Vorteil. Und viele Menschen aus dieser Kirche, an die ich mich erinnere, die von klein auf mir Dinge beigebracht haben, die von klein auf mich im Glauben unterstützt haben und die großzügig waren. Ich erinnere mich da noch an einen Janko damals, als wir in unserem Jugendtreff freitags 10 bis 15 Leute waren an einem guten Abend. Mittlerweile sind wir weit über 50 Menschen jeden Freitag, Gott sei Dank. Ein Janko, der sich jeden Freitag investiert hat, der Zeit und Geld und Liebe investiert hat und keine Mühen gescheut hat, in uns zu investieren und uns auch einfach ein Zuhause gegeben hat und einfach einen wertvollen Samen des Glaubens auch gesät hat. Und das sind einfach Dinge, wo man so wertvolle Beispiele in meinem Leben, wo ich sehe, dass es wichtig ist, zu investieren und zu vertrauen und zu glauben, dass daraus etwas wächst, auch wenn man es eben nicht sofort sehen kann. Und genau das haben diese Menschen mir eben vorgelebt, aus Vertrauen und Liebe Gott gegenüber, nicht nur den Auftrag zu erfüllen, den sie haben, sondern auch in Menschen zu investieren und an Menschen zu glauben und dass sie das bereit waren zu geben, womit Gott sie gesegnet hat und nicht diesen Segen für sich selbst zu behalten.
Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es sehr viele, viele, viele verschiedene Arten gibt, wie man geben kann. Und ich möchte euch ein paar Beispiele bringen. Vielleicht wecken sie Kreativität in euch. Die Schwiegermutter meiner Schwester backt in ihrer Gemeinde für jede Frau, die entbunden hat, ein Jahr lang jeden Samstag einen Kuchen. Und das macht sie nicht, weil das ein System ist in ihrer Gemeinde oder weil sie dazu gezwungen wurde oder weil man das machen muss, sondern das macht sie aus Liebe, weil sie selber 3 Kinder hat, weil sie weiß, wie das war nach der Entbindung und mit kleinem Kind und Säuglingen. Und die hat manchmal 7, 8 Kuchen, je nachdem, wie viele gerade entbunden haben, hat die manchmal jeden Samstag, die backt dann immer denselben, aber 7 oder 8 Mal und heuert dann die Männer an, dass die alle dann ausgeliefert werden, damit die Frauen ein Jahr lang entspannt sonntags Gäste empfangen können. Vielleicht bist du jemanden, der ganz unauffällig Menschen besuchen kann. Das wird vielleicht sonntags hier nicht erzählt, aber du bist der eine Mensch, der den anderen spüren lässt, dass er nicht alleine ist. Es gibt unfassbar viele Millionen Menschen in unserem Land, die einsam sind. Und die sagen dir das nicht. Aber die sind es. Gerade die Kranken und die Älteren. Vielleicht kannst du das. Vielleicht hast du so eine Stunde in der Woche. Oder du hast irgendeine besondere Idee. Unsere Gerda Roth schreibt Postkarten. Das ist die einzige Geburtstagspost in Schriftform, es sei denn zum runden Geburtstag, die ich bekomme. Du musst das nicht nachmachen, sondern du sollst das geben, das Talent, was du hast. Vielleicht bist du jemand, der Geld hat und der sich auskennt mit Investment. Und vielleicht kannst du einen Teil deines Geldes investieren und die Rendite, den Ertrag daraus investieren in das Reich Gottes. Vielleicht können das hier nicht alle, aber vielleicht kannst du das. Dann ist das dein Talent, was du einsetzt. Und ich glaube sehr sicher, wenn du das bewusst vor Gott machst und Gott sieht dein Herz dahinter, dann wird es einen unfassbaren Ertrag bringen. Vielleicht bist du jemand, der sich in einem Fachgebiet sehr gut auskennt. Vielleicht kannst du mit deinem Wissen in diesem Fachbereich Menschen helfen, ein Mentor sein, eine Mentorin sein. Vielleicht kennst du dich aus, wie man aus Schulden wieder rauskommt. Vielleicht weißt du, wie man in einem Beruf gut durchstartet. Das sind Ressourcen, das sind Talente, die du bekommen hast, die du geben kannst. Vielleicht kannst du super gut beten. Und vielleicht ist das sogar das Einzige, das sagen manchmal ältere Leute zu mir, ich kann ja nur noch beten. Hey, du bist ein Kämpfer vor dem Thron Gottes. Das, was du machst, das siehst du nicht. Aber das hat Auswirkungen auf alle Menschen und auf die ganze Kirche, für die du betest. Das wirst du wahrscheinlich erst im Himmel erfahren, was das alles bewirkt hat. Aber du kämpfst gegen die Mächte auf der Erde und im Himmel. Das ist so stark, was du da tun kannst. Vielleicht hast du auch, weißt du ganz genau, du hast viel zu viel Zeug zu Hause rumliegen. Und du brauchst das eh alles nicht mehr. Vielleicht kannst du das einfach aussortieren und geben. Wir hatten vor kurzem in unserer Gemeinde, in unserer Kirche einen Fall, da hat jemand in der Gebetsgruppe gesagt, meine Schwester ist durch einen Brand in der Nachbarwohnung so wassergeschädigt, dass sie nicht mehr in dieser Wohnung leben kann. Die haben alles verloren. Und er hat eigentlich nur um Gebet gebeten. Und was macht eine Kirche, die von Liebe geprägt ist? Die schreibt das nicht in die Gruppe, aber dann wird er angerufen und wird ihm erzählt, was man alles hat und was man geben kann und was er nicht noch alles braucht. Sodass er hinterher schreibt, seine Schwester, die davon betroffen war und die das überhaupt nicht fassen kann, weil sie Kirche nicht kennt, die erkennt, was mit der Liebe untereinander los ist. Und die erkennt, dass das Menschen sind, die Jesus lieben. Ganz besonders auch seine Nichte. Vielleicht kannst du einfach sowas geben. Das ist für dich nicht viel. Wir geben ja meistens nur noch aus dem Überfluss raus. Die wenigsten von uns haben anschließend kein Essen mehr auf dem Teller. Hm? Die meisten von uns geben aus dem Überfluss. Vielleicht bist du Familienmanagerin zu Hause. Mama, vielleicht ist das dein Investment, weil du hast 1, 2, 3, 8, 29 Kinder und vielleicht ist auch eins oder mehrere davon sehr schwierig und das Leben sehr anstrengend, aber das ist dein Investment. Wenn das 1, 2, 3, 4, wie auch immer viele Menschen, Frauen, Männer Gottes werden, die im Reich Gottes arbeiten, hey, das war das beste Investment, was du 18, 20 oder mehr Jahre investiert hast. Das ist nicht irgendwie nur so nebenbei. Sei dir bewusst darüber und geh mit dieser Einstellung der Liebe in dieses Investment. Und ja, Windel wechseln ist nicht immer der Hit und nervige Teenager auch nicht. Aber es ist dein Investment in das Reich Gottes. Und vielleicht hast du 3, 2, 1 Stunden Zeit in der Woche und kannst dich ehrenamtlich engagieren. Wenn du irgendeine Idee brauchst, dann kannst du auch gerne zu uns kommen und wir geben dir vielleicht eine Idee. Oder du kennst jemanden, Entschuldigung, den du fragen kannst.
Und deswegen wollen wir euch heute bewusst dazu einladen, darauf zu schauen, wie ihr Gutes tun könnt. Und eins der wichtigsten und wertvollsten Aspekte von Investitionen ist im Endeffekt die Investition in Gemeinschaft, weil oft ist genau das, was Menschen eigentlich brauchen und Jesus hat das gesehen und er hat genau das Gleiche getan. Oft hat Jesus sogar seine Leute, seine Jünger verlassen und ist zu Menschen gegangen, die sich nicht gesehen gefühlt haben, die sich ausgeschlossen gefühlt haben und obwohl das niemand, der in Jesu Nähe war, sonst verstanden hat, ist Jesus bewusst zu den Menschen hingegangen, hat sich einfach nur Zeit genommen, sich mit ihnen zu unterhalten, war bei ihnen, hat mit ihnen gegessen, hat mit ihnen gesprochen und war da. Er war einfach anwesend und er war mit Menschen zusammen. Und diese Gemeinschaft und diese Investitionen in Gemeinschaft, so wie es auch hier in dieser Kirche stattfindet, ist so wertvoll und ist so besonders und es ist ein ganz praktischer Teil, in den jeder Einzelne von uns investieren kann, was noch nicht mal irgendwie mit Finanzen zu tun hat und ist einfach nochmal ein sehr wertvoller Punkt, auf den wir darauf aufmerksam machen wollen, weil durch diese Gemeinschaft so, so viel möglich ist und das einfach nochmal die Liebe Gottes in uns und durch uns deutlich macht. Und wir wollen jetzt nochmal zurückkommen zu diesem 10-Euro-Investment vom Anfang und ich will die zwei von euch, an die ich die 10 Euro verteilt habe, bewusst ermutigen und fragen, ob ihr diese Challenge annimmt, in der kommenden Woche oder in den kommenden Tagen einfach zu schauen, wie ihr diese 10 Euro für das Reich Gottes investieren könnt und wie ihr das, was ihr jetzt quasi im Überfluss habt, investiert, um daraus etwas Größeres zu machen und im Endeffekt für andere Menschen damit ein Segen zu sein. Und genau, wenn ihr bereit seid, diese Challenge anzunehmen, dann dürft ihr die 10 Euro behalten, sonst müsst ihr die vielleicht am Ende des Gottesdienstes wieder zurückgeben. Aber ich will euch einfach ermutigen, da zu schauen, wie könnt ihr mit den Gaben und mit das, was Gott in euch investiert hat, mit dem Segen, den Gott euch geschenkt hat, mit euren Gaben und Talenten, wie könnt ihr dadurch ein Segen sein für andere Menschen, ohne in erster Linie einen eigenen Vorteil daraus zu erlangen. Und ich will nochmal zurückkommen auf die Vermehrung der 5 Brote und 2 Fische und da nochmal einen besonderen Blick drauf werfen. Denn das, was dieser Junge hatte, es war nicht viel und es war vielleicht sogar alles, was er hatte. Und für ihn war es sehr unrealistisch und unwahrscheinlich, dass daraus irgendwie genug wird. Und wahrscheinlich hat er sich auch Gedanken darüber gemacht, wenn einfach so ein Typ daherläuft und ihm sagt, gib mir mal bitte dein Essen, was du da hast. Er hat sich vielleicht sogar darüber Gedanken gemacht, ob er jemals diese Brote und Fische wiedersehen wird und ob er selber noch was von dem Essen abbekommt, wenn einfach da jemand herkommt und sagt, gib mir das mal, ich mache da genug draus für alle und ich komme gleich wieder und dann kriegst du dein Essen. Und was ich so besonders daran finde, ist, dass eben auch wenn es so unrealistisch und unwahrscheinlich für diesen Jungen klingt, hat er eben das gegeben, was er hatte, im Vertrauen und auch im Glauben darauf, dass daraus aus diesem Minimum, was er gegeben hat, ein Maximum oder vielleicht sogar ein Überfluss entstehen kann. Und genau das ist das, was Gott auch mit uns, mit unserem Investment machen will, sei es eben finanziell, sei es deine 10 Euro, sei es dein Zehnter, eben das, was du hast und vor allem auch das, was jeder Einzelne von euch, von uns geben kann, dass eben dieser Glaube und das Vertrauen, dass aus diesem Minimum heraus ein Maximum und ein Überfluss entstehen kann, nicht aus unserer Kraft heraus, sondern aus der Kraft Gottes und aus dem, was Gott möglich ist, dass eben genau aus diesem Minimum, was wir haben, dass Gott etwas Großes daraus tun kann. Und das Wichtigste, wobei es anfängt, ist eben dieses Vertrauen und diese Bereitschaft aus Liebe und aus Glauben zu geben und vor allem, weil wir darauf bedacht sind, dass es eben unseren Nächsten segnet und nicht uns selbst und dass das, was wir geben im Vertrauen, dass es kein Verlust für uns ist, weil wir vertrauen und glauben, dass Gott eben uns genauso im Überfluss segnet und halt eben diese 5 Brote und 2 Fische nicht einfach nur weg waren und dieser Junge nichts mehr zu essen hatte, sondern Gott hat so viel daraus gemacht, dass alle Menschen satt geworden sind und sogar noch einiges übrig geblieben ist. Und ich glaube, genau dasselbe kann heute auch noch passieren, weil Gott derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit ist. Und im Endeffekt, das, was wir bereit sind, heute zu geben und das, was wir hoffen, was an Überfluss geschieht, kann heute genauso vermehrt werden wie damals. Und diese 5 Brote und 2 Fische stehen im Endeffekt symbolisch für unseren Zehnten. Sie stehen symbolisch für das, was wir bereit sind zu investieren, für das, was wir bereit sind zu geben. Und dieser Glaube, der dahinter steckt, dass aus diesem Minimum und aus unserem kleinen bisschen, was wir geben, oder vielleicht, wenn wir schon viel haben, dass Gott einfach noch viel mehr daraus macht und dass es nicht darum geht, was wir aus eigener Kraft erwirtschaften, was wir aus eigener Kraft daraus machen, sondern die Kraft Gottes und seine Stärke, seine Herrlichkeit steckt ja dahinter, wenn wir ihn da eben mit einbeziehen.
Liebst du Jesus? Ich meine das auch an alle, die nicht laut Amen gesagt haben. Danke für eure Amen. Das Einzige, was Jesus sich wirklich wünscht, ist, dass du ihn wirklich liebst. Wirklich liebst. Alles andere kommt danach. Es geht um Liebe. Und ich weiß nicht, ob du diese Liebe wirklich erlebt hast. Hast du wirklich die Liebe Jesu erlebt? Das ist das Allererste und das Allergrößte und das Allerbeste, was Jesus dir zuerst schenken will. Und erst dann und nur dann, wenn du voll bist mit dieser Liebe, dann kannst und sollst du geben. Vorher sind es, man nennt es tote Werke. Es ist nett, aber Gott will deine Liebe. Und deswegen, wenn du das noch gar nicht erlebt hast, wenn du noch gar nicht diese Liebe in deinem Herzen hast, wenn Jesus überhaupt noch keine Rolle spielt so richtig in deinem Leben und du möchtest es aber, dann möchte ich gerne für dich beten. Wenn du möchtest, dass Jesus der ist, der dich unendlich liebt, der dir zeigt, wie Lieben geht. Wenn du möchtest, dass deine Schuld, all das, was so schwer ist in deinem Leben, wenn du das abgibst bei ihm, wenn er das nimmt und in die Tiefen des Meeres versenkt, wie es in der Bibel heißt. Wenn du das möchtest, dann möchte ich gerne für dich beten. Und ihr dürft gerne einmal alle aufstehen, dann ist es nicht so schwer für die, die das vielleicht alleine gemacht hätten. Aber mein das wirklich ernst, bitte. Es geht Jesus um eine Liebesbeziehung. Und Liebe kannst du nicht spielen. Solltest du nicht spielen. Vater im Himmel, du siehst, die Herzen, die dich wirklich lieben möchten, die das erleben möchten, diese tiefe Liebe und die sich das vielleicht überhaupt noch nicht vorstellen können. Du weißt, dass hier Menschen sind, die richtig leer sind, die sich leer fühlen und die irgendwie in einer dunklen Blase sitzen. Und ich möchte dich bitten, dass du kommst mit deinem Licht, dass du kommst mit deiner Kraft, mit deiner unfassbaren Liebe und dass du auf deine Art, auf deine ganz individuelle Art bei jedem Einzelnen in ihr Herz kommst, in ihr Leben kommst, dass sie dich annehmen und dass sie diese Liebe erleben, die man nicht beschreiben kann. Wir haben es versucht, Herr. Robin und ich haben versucht, diese Liebe zu beschreiben. Sie ist unendlich. Du bist die Liebe. Und ich bitte dich, dass so, wie wir soeben gesungen haben, dass du dich offenbarst und dass du das zeigst, Herr. Dass du zeigst, wer du bist, auf deine Art und Weise. Und ich möchte auch für alle die bitten, Herr, die dich längst eigentlich in ihrem Leben haben und die dich wirklich lieben, aber bei denen es irgendwie gerade alles drunter und drüber geht und die irgendwie so in Stress geraten sind und es gar nicht mehr um Liebe geht, sondern nur um noch irgendwas tun und ableisten, um Druck. Herr, ich möchte dich bitten, dass du diesen Druck nimmst, dass du sie zurückbringst an dein Herz, dass du sie zurückbringst zu deiner Liebe, dass wir es in uns ganz verstehen und begreifen, dass auch du, auch wenn wir schon lange mit dir unterwegs sind, uns unendlich liebst und dass unser Herz das Einzige ist, was du wirklich, wirklich haben willst. Ich bitte dich für deinen Geist, der voller Kreativität ist. Ich bitte dich für all die Ideen und Gedanken, für die Begabungen und Berufungen, die du aussprichst und ausgesprochen hast, auch heute, Herr, möchte ich dich bitten, dass die ins Leben kommen. Dass wir anfangen zu investieren, da, wo du uns zeigst, dass wir geben sollen. Das individuell, was wir haben. Das, was du uns zeigst, was wir geben können. Du bist groß, Herr. Du bist wunderbar. Wir lieben dich, Herr. Und wir danken dir von Herzen. Amen.